Hey, mega, mega cool, dass wir schon so einen guten Einstieg hatten. Und Jesus hat ja mal gesagt, der Kuno, der letzten Sonntag da war als Guest Speaker, hat gesagt, es gibt so Werte. Die sind in der Welt anders als bei Gott. Zum Beispiel, die Welt sagt, wir sollen seine Freunde lieben. Gott sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das ist der Grund, warum der Reto mit dem ZSC-Pulli dafür gestanden ist, dass ich als natürlich eingefleischter EVZ-Fan, also der Urzucker schlechthin auf dieser Welt, auch das darf lieben, auch gerade lernen darf, schon am Sonntagmorgen zu sagen, hey, ich liebe nicht nur meine Freunde. Nein, natürlich, der Reto ist ein Freund, ist ganz ein guter Freund. Mega auf meiner Seite noch herzlich willkommen, ICF Altdorf. Sie haben heute das erste Mal Hybrid, das ist mega modern. Sie haben zwischen 9:30 am 10 bis um 10:30 selber so eine Vor-Celebration gemacht und haben sich dann bei uns zugeschaltet in Livestream. Also ich hoffe, es ist niemand weggegangen wegen dem Pulli vom Reto. Aber einfach für die, die noch da geblieben sind, mega schön. Und wir gehen weiter in dieser Serie We Are Family und heute das Thema ist deine Kindheit, Segen oder Fluch. Und bevor wir dort eintauchen, habe ich einen Interviewpartner da. Genau, und geben wir doch einen grossen Applaus auf der Bühne für den Ferdi. Hier noch ein Mikrofon für dich. Ferdi, nimm doch Platz. Danke. Schön, bist du da. Bist du eigentlich auch Eishockey-Fan? Du bist mehr Fußball, gell?
Du, ich bin ja, einfach Innerschweizer. Sagt alles, hä?
Ja, schon einiges, genau. Sicher schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, wir verstehen uns. Aber du bist ja heute nicht als Sportexperte da, obwohl das natürlich durchaus auch machbar wäre. Heute bist du da, weil du leitest ein Ministry, das wir haben bei uns im ICF. Das heisst Paarbegleitung. Und ihr macht wie zwei Sachen. Ihr macht Ehevorbereitung, aber auch Begleitung innerhalb von der Ehe. Und meine erste Frage an dich ist, warum ist es wichtig, dass unsere jungen Leute, bevor sie heiraten, eine solide Ehevorbereitung machen?
Meiner Meinung nach oder auch unserer Erfahrung nach ist Ehe und generell Paarbeziehung einfach kein Selbstläufer. Und man kann nicht irgendwo den Eindruck haben, ja, das kommt dann alles schon gut. Und wenn man irgendwo ein Projekt macht, sei es ein Umbau oder man will auswandern oder einfach irgendetwas Gröberes, dann tut man das eigentlich immer gut planen. Und die Phase vor der Umsetzung, dem gibt man viel Gewicht. Das Fundament von irgendeinem Bau, dort tut man am längsten und am intensivsten dran bauen, oder dass das Haus nachher nicht zusammengeht. Und manchmal haben wir Menschen den Eindruck, sei es so ein bisschen gesamtheitlich, wenn es um Beziehung geht, oder vielleicht halt nur in einem einzigen Punkt, es kommt dann schon gut. Hauptsache, wir sind zusammen, Hauptsache, wir haben einander gern und so. Und wir haben einfach uns als Aufgabe gemacht, dass wir wollen, die Pärchen, die sich an uns wenden, unterstützen, dass wir kann vor der Hochzeit schon ganz wichtige Themen anschauen miteinander. Und zwar geht es primär darum, dass das Paar die Themen anschaut miteinander und einfach wirklich halt hinschauen. Und wir wollen einen guten Start in eine erfüllte Ehe fördern.
Mega schön. Und ihr habt ja dann auch mehrere so Punkte, die ihr anschaut. Das ist so Kommunikation, Konfliktmanagement, Sexualität, Finanzen. Und ein Punkt, und jetzt kommen wir zum Thema, ist auch immer der Punkt so ältere Background, Familie-Background. Warum ist das wichtig?
Wir alle sind geprägt von unseren Herkunftsfamilien oder von dem Umfeld, wo wir drinnen aufwachsen. Und die Prägung die ist relativ intensiv und auch über viele Jahre hat die stattgefunden. Und die Prägungen, die hier stattgefunden haben, die können sehr positiv sein. Können Sachen sein, wo man gerne zurückdenkt, wo man sagt, wow, gerade für meine Beziehung, für meine Ehe ist das mega positiv, mega wertvoll, dass ich das so erleben und auch sehen, sei es bei meinen Eltern oder einfach in meinem Umfeld. Es gibt aber auch Sachen, die negativ sind. Das kann bis zu ganz extremen Missbrauch auf verschiedensten Ebenen. Und auch das ist wichtig, dass man dort irgendwo hinschaut, dass man das versucht aufzuarbeiten. Und zwar mit den Stellen oder mit den Personen, ob man das alleine kann, ob man einfach irgendwo zu Gott geht, ob man das als Paar macht oder wirklich halt auch irgendwo Hilfe in Anspruch nimmt. Und ein Punkt, den wir auch immer anschauen mit den Pärchen, ist, das Pärchen tut sich irgendwo so ein Setting geben. Wir als Paar funktionieren so und so. Und da schauen wir verschiedene Ausprägungen an, zum Beispiel Thema so Nähe, Distanz oder irgendwo Rollenverständnis. Wie flexibel ist das Rollenverständnis? Und das Setting, wo sich das Paar geht, das ist mal das eine. Aber das andere ist, was hat man irgendwo 20, vielleicht sogar 30 Jahre lang erlebt aus der Herkunftsfamilie heraus? Wie hat die Herkunftsfamilie getickt? Haben die Herkunftsfamilie ähnlich getickt, wie das Paar sich selber sieht aktuell bezüglich diesen Ausprägungen oder anders? Und dann ist noch die Frage, die beiden Herkunftsfamilien, sind die ähnlich gewesen oder sind die irgendwo diametral unterschiedlich gewesen? Und wir sagen einfach immer wieder, hey, seid euch bewusst, wie es ist bei euch, wie es gesehen ist in eurer Herkunftsfamilie und seid euch einfach auch bewusst, gerade in Stresssituationen. Das kann sein, es kommt Nachwuchs auf die Welt, man hat eine schlaflose Nacht oder irgendwo Stress im Geschäft, keine Ahnung, einfach in Stresssituationen. Kann es plötzlich sein, dass ich, obwohl ich mir ein bisschen das Setting gegeben habe oder wir uns als Paar das Setting gegeben, plötzlich wieder ein bisschen ticken, wie das, was ich 20 oder 30 Jahre lang irgendwo vortrainiert, vorgelebt bekommen habe. Und das ist dann nicht etwas ganz Komisches, sondern das muss man sich einfach bewusst sein, dass das kann abgehen kann und mit dem das tut man wieder bewusst umgehen.
Mega spannend. Hast denn du auch noch ein praktisches Beispiel, vielleicht gerade auf eurer Ehe oder so, wo man das ein bisschen nachvollziehen kann, wie so der ältere Background geprägt hat?
Wow, Joel, also gerade so völlig unvorbereitet, finde ich es jetzt schon noch krass da. Also gut, muss ich schnell...
Gerade ganz spontan ist mir da die Frage jetzt eingekommen.
Ja, ich habe ein Beispiel von der Selin und von mir. Und zwar, wir haben in unserer Herkunftsfamilie unterschiedlich gelebt, vorbekommen. Dann haben sie auch selber unterschiedlich gelebt, wie man gewisse Sachen ansprechen oder eben auch weniger ansprechen. Bei der Familie von der Selin ist es eher ein bisschen ruhiger abgelaufen. Gewisse, sagen wir mal, heikle Themen hat man vielleicht mal zugewartet, bevor man es dann wirklich angesprochen hat. Und bei mir sind Sachen ziemlich schnell auf den Tisch gekommen, da sind Sachen ausdiskutiert worden und beides, sagen wir einfach, hat Vor- und Nachteile. Und wir hatten dann so ein Beispiel gehabt, noch ja, in unserer Kennenlernphase, wo irgendetwas im Raum gestanden ist und ich habe gesagt, ja, was ist das, komm, jetzt da, sag und so, oder? Und sie hat wenig raus wollen rücken. Und ich habe gedacht, ja, aber wenn doch irgendetwas rum ist, jetzt musst du es doch sagen, das müssen wir doch lösen. Oder? Mann, lösungsorientiert, all die Geschichten. Und irgendwann haben wir es wirklich anschauen miteinander. Und dann haben wir das können auch ja, wirklich angehen und lösen thematisch. Aber das, die Art und Weise, wie wir genau so Sachen miteinander angehen oder eben vielleicht weniger, dort haben wir gelernt, aufeinander zuzugehen. Ich habe gelernt, wenn ich mich auch ein Stück weit zurücknehmen kann, dass ich auch mal ein bisschen Luft gebe, dass nicht immer alles innerhalb von Minuten muss gelöst sein muss. Ich kann mal ein bisschen stehen lassen, wenn es dran ist. Und Céline hat auch gelernt, auch, ich sage jetzt, aus sich rauszukommen, etwas aktiv auch von sich aus anzusprechen. Da haben wir wirklich aufeinander zugehen, voneinander lernen und als Paar wirklich eine gesunde Basis auch haben.
Hey, danke vielmals für den Einblick. Ja, geben wir noch einen Applaus. Vielleicht noch ein Gedanke, also wenn du da bist, noch nicht geheiratet, aber schon mit jemandem zusammen, dann könnt ihr sehr gerne auf die Pferde oder auf die Zellin zugehen. Oder auch Ideen, das brauchen wir auch immer wieder, irgendeinen Refresher oder vielleicht irgendwo einen Knopf. Auch für das sind ihr da, es sind drei Pärchen, die das machen. Und du wirst dann ein bisschen schauen, was passt zu wem. Und danke vielmals für euren grossen, grossartigen Dienst, den ihr da macht. Super, sehr danke gerne. Pferde. Kindheit. Ob es uns passt oder nicht, das ist etwas, was uns prägt. Ich war vielleicht etwa 60, schätze ich jetzt mal bei dieser Geschichte, und ich bin in Zürich Zoo mit meiner Familie. Und im Zürich Zoo gibt es so ein Schlangenhaus, und wir sind natürlich auch ein Schlangenhaus, da war ich noch easy gegenüber Schlangen. Aber gerade zu diesem Zeitpunkt war die Fütterung. Und sie haben so ein Häschen genommen, haben zu der Schlange, zu der Würgeschlange. Die Würgeschlange hat sich um das Häschen rundherum gewürgt, hat es erwürgt und gefressen. Und ich habe das gesehen. Und das war für mich traumatisch gewesen, ganz ehrlich. Ich konnte Jahre nicht mehr können, nicht einmal meinen Fuß hineinsetzen in einem Zoo, in irgendein Schlangenhaus. Ich bin dann erwachsen worden, grösser worden. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen geleitet. Heute kann ich den Schlangen wieder zuschauen. Ich bin aber immer noch halb froh, wenn es eine Scheibe hat. Zwischen mir und der Schlange. Und eben vor 2 Jahren waren wir eine sogenannte Dream Night im Zürich Zoo. Dream Night, das ist so ein Abend von 6 bis 10, mega cool, wo der Zürich Zoo seine Pforte öffnet für Familien mit Kindern, die chronisch krank sind. Und wegen Levin haben wir dann dort auch so einen Zugang bekommen, weil er auch so eine chronische Krankheit hat, eine Lungenkrankheit, mein ältester Sohn. Und dann haben wir diesen Dream Night teilen, der konnte so Lama reiten und Zeug und Sachen, mega coole Sachen. Und dann kommen wir ins Schlangenhaus und die Schlangen sind nicht mehr im Käfig, sondern bei den Zoowärtern hier rundherum. So, oder? Und dann sind wir auf die Zug, ja, willst du die Schlangen auch mal rundherum nehmen oder zumindest anlängen? Und irgendwie habe ich gemerkt, ich bin inzwischen so weit, dass ich sehr locker an einer Schlange zuschauen kann, wenn ich sie im Fernsehen sehe oder im Zoo. Aber gerade anlängen oder geschweige denn rundherum, wirklich so weit ist jetzt mein Heilungsprozess doch noch nicht vorgeschritten. Und du merkst, das sind so Erfahrungen aus der Kindheit. Und wenn wir über Kindheit reden, gibt es sicher Menschen da drin, die eine glückliche Kindheit hatten. Glücklich heisst nicht perfekt, aber man hat liebevolle Eltern gehabt, ein gutes Setting, ein gutes Umfeld. Das wird ein relativ grosser Teil sein. Und es gibt auch Menschen, die eine schwierige Kindheit hatten. Und wenn wir von schwierigen Kindheit reden, gibt es zwei Arten von Erfahrungen. Es gibt so einzelne punktuelle traumatisierende Erlebnisse. Zum Beispiel bist du vielleicht 5 gsi, wo deine Mutter an einer schweren Krankheit gestorben ist. Das ist traumatisierend. Das bedeutet nicht, dass deine ganze Kindheit schlecht war, aber du hast so einzelne Erlebnisse, die sehr prägend waren. Oder du hast vielleicht irgendwie mitbekommen, wie dein Vater die Arbeitsstelle verloren hat und ihr plötzlich finanziell müssen mega knapp durch. Es gibt einfach so einzelne prägende Erlebnisse. Und dann gibt es natürlich auch Erlebnisse, die du dich die ganze Kindheit durchmachst. Du hast vielleicht einen älteren Teil, der mega beruflich ausgelastet ist und fast nie zu Hause war. Oder sagen, noch krasser, vielleicht sogar ein Alkoholiker als Vater oder als Mutter. Oder deine Eltern haben dir immer das Gefühl gehabt, dass sie deinen Brüder oder deine Schwester lieber haben als dich, dass sie auf sie stehen, aber nicht auf dich. Das sind so Sachen, die ziehen sich dann durch. Und das sind so die zwei Elemente, wie man so in der Psychologie würde sagen, wenn man von einer schwierigen Kindheit redet. Ich war Freitag, Samstag in Deutschland am Denkwerk. Das ist ein mega interessanter Johannes Hartl. Ich weiss nicht, viele werden ihn kennen. Das ist so ganz ein brillanter Denker aus der katholischen Kirche. Der hat so 50 Leute hat er eingeladen und wir haben miteinander über gewisse Themen, Inputs gehört, Kleingruppen. Also so die 50 brillantesten Denker vom deutschsprachigen Europa und mich hat er eingeladen, um mit ihnen so die Themen zu wälzen. Und das war mega interessant. Und etwas, was mich einmal mehr begeistert in dem ganzen Prozess, ist, die Bibel ist so lebensnah. Vielleicht bist du ganz neu in der Kirche oder du hörst den Podcast und denkst, die Bibel wird ja wird so ein bisschen erzählen, wie gewisse Engel Harfen spielen auf einer Wolke. Aber was hat das mit meiner Kindheit zu tun? Wir werden jetzt gerade eintauchen und du wirst sehen, wie viel auch die Bibel zu diesem Thema sagt. Wir haben das schon vor 2 Wochen gehört. So, unser Glaube ist ja gegründet auf dem Judentum und das Judentum ist gegründet auf den 3 Stammvätern Abraham, Isaac und Jakob. Und dann haben wir noch eine 4. Geschichte im 1. Buch Mose vom zweitjüngsten Sohn von Jakob, von Josef. Und ich möchte mal ein bisschen die Kindheitserfahrungen anschauen von diesen Gründervätern. Den Abraham, den überspringen wir, weil bei ihm wissen wir nichts zu der Kindheit, aber wir starten mit seinem Sohn, dem Isaac. Der Isaac hat sicher 3 sehr traumatisierende Erlebnisse gehabt in seiner Kindheit. Das erste war, er musste eine Trennung erleben von seinem Bruder. Abraham hat ein Kind mit einer Magd und ein Kind mit der Frau und die haben sich nicht vertraut und darum ist dann eines Tages die Magd mit dem älteren Bruder von Isaac weggeschickt worden mit dem Ismael und der Isaac hat seinen Bruder, den er vermutlich mega gern gehabt hat, musste so eine Trennung erleben und der ist nie mehr zurückgekommen. Also sie haben dann zusammen den Vater noch begraben, viel später, aber einfach für ein rechtes Zeitchen ist er weg gewesen. Dann ist er fast geopfert worden, oder? Wir hören die Geschichten immer unter dem Fokus von Abraham. Wo dann Gott zum Abraham sagt, du deinen Sohn Isaac opfern und dann laufen sie 3 Tage auf den Berg Moria, wo heute Jerusalem ist. Und dort muss dann der Abraham den Isaac auf einen Altar binden und in dem Moment, wo er zustechen will, kommt ein Engel und sagt, halt, halt, ich kann nur dein Herz testen. Und der Abraham hat den Test bestanden, aber für den Isaac ist das ganz sicher ganz eine schwierige Erfahrung gewesen, natürlich auch mit einem guten Ende. Und was er auch erlebt hat, sie sind lange umgezogen mit seinem Onkel, mit dem Lot. Und sein Onkel Lot ist gefangen genommen worden, verschleppt worden und sein Vater Abraham ist in den Krieg gezogen und hat den Lot befreit. Also er hat auch einen Krieg und eine Gefangennahme erlebt in seiner Kindheit. Und du siehst, das ist ein Mann mit einer durchaus bewegten, schwierigen Kindheit. Sein Sohn Jakob hat nicht die traumatisierenden Erlebnisse gehabt, sondern ein stetiges Erlebnis. Er hat nämlich einen Vater mit dem Isaac, der von Anfang an gesagt hat, mein Lieblingssohn ist der Esau. Das waren Zwillinge, Esau und Jakob. Und die Bibel sagt uns, dass Isaac von Anfang an gesagt hat, ich habe einen Lieblingssohn. Und der Lieblingssohn, das bist nicht du, Jakob, das ist der Esau. Und das ist etwas, was unglaublich schwierig ist, das zu handeln, wenn man einfach die Anerkennung von seinem Vater nie bekommt. Zudem hat es einen Streit gegeben, das erstgeborene Recht, und der Bruder hat ihn umbringen. Auch das natürlich nicht gerade angenehm. Dann gehen wir zum zweitjüngsten Sohn von Jakob. Auch diese Geschichte wird uns noch genau beschrieben. Das ist der Josef. Der Jakob hat bereits 10 Söhne gehabt, von bis dahin 3 verschiedenen Frauen, von einer Frau und von 2 Mägden. Das sind die ersten 10 Kinder, aber seine Lieblingsfrau, Rahel, gebiert im ersten 11. Sohn. Das ist der Josef. Und der Josef wird verhätschelt von seinem Vater. Sein Lieblingssohn, er muss nicht mit aufs Feld, muss nicht arbeiten, er kann immer auf dem Schoß sitzen auf seinem Vater und erzählen, was seine Brüder alles verbockt haben. Das steht wirklich so in der Bibel. Und du denkst vielleicht, ja, das ist ja schön. Ich habe zur Vorbereitung der Predigt 3 Texte, einfach ein bisschen gegoogelt im Internet, 3 Texte gelesen von Psychologinnen und Psychologen über Kindheit. Und was spannend ist, ein Punkt, der andere wird dann später auf die Sprache kommen, ist, dass sie sagen, wenn Kinder überbehütet sind, hat das fast gleich viele negative Auswirkungen, wie wenn sie viel schwierige oder traumatisierende Erlebnisse machen. Verhätschelte Kinder sind nicht fähig, wenn sie ins Studium gehen oder im Beruf, wenn sie ausziehen, zu den Widerständen der Welt, irgendwo ihrem Mann oder ihre Frau zu stehen. Dann natürlich aus dem Verhätscheln kommt das Mobbing von seinen Brüdern. Ich meine, seine Brüder haben ihn gehasst. Sie haben ihn wirklich mega, mega gehasst. Und mit dem musste Josef umgehen. Und dann hat er auch erleben, wie dann nochmal ein Bruder auf die Welt kommt, der Benjamin, und seine Mutter, Rahel, das ist die Mutter von beiden, dann sofort bei der Geburt gestorben ist. Also er hat auch noch einen frühen Tod von seiner Mutter verdauen. Und du siehst auch, in seinem Leben kommt viel zusammen. Und wenn du da bist und denkst, hey Joel, ich leide unter meiner Kindheit, ich habe eine schwierige Kindheit, dann kannst du sagen, du bist nicht der Einzige. Wir haben hier in der Bibel auch Beispiele. Und wir möchten heute ins Leben von Josef eintauchen und einfach mal schauen, wie ist er mit dieser Kindheit umgegangen und wie hat er das verarbeitet. Josef ist verhätschelt, er wird gemobbt. Eines Tages sagt der Vater Jakob, geh aufs Feld, in die und die Stadt, dort sind deine Brüder und hütet ihre Schafe und geh sie besuchen. Der Jakob kommt und die Brüder denken, der Josef kommt und die Brüder denken, jetzt zahlen wir es ihm zurück. Und dann passiert Folgendes. Kaum hat der Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Also du siehst, der Josef macht jetzt ein mega traumatisierendes Erlebnis. Er hat von seinem Vater ein schönes Gewand bekommen. Und jetzt passieren 2 Sachen. Ich habe ein Bild dabei von einem schönen Gewand, so von einem Model. Vielleicht hat er etwas so ausgesehen. Vermutlich ein bisschen weniger asiatisch, nehme ich jetzt mal an. Und die anderen sind halt so in den normalen Hirtenkleider gewesen. Und dann kommt das mit den Fotomodelkleidern Josef daher und sie entreissen ihm das Gewand. Und in den biblischen Erzählungen, gerade in hebräischen Erzählungen, sind so Bemerkungen nie Zufall. Ein Gewand hat ein Symbol. Im Neuen Testament heisst, wenn du dich taufen lässt, ziehst du deine alten Gewänder ab und ziehst neue an. Das ist ein Symbol, was da passiert heisst. Das ist das alte Leben, das schöne Leben, das verhätschelte Leben von Josef ist jetzt zu Ende. Das Gewand ist ausgezogen. Die Brüder haben das Gewand genommen, haben es mit einem Tierblut gemischt, haben es zum Vater Jakob gebracht und gesagt, dein Sohn ist von einem wilden Tier gerissen worden. Also du merkst, das ist so für die Vergangenheit. Und dann fliegt er, werft ihn in einen leeren Brunnenschacht. Da habe ich auch ein Bild dafür und das steht jetzt mehr für die Zukunft. Der Brunnenschacht zeigt, was jetzt kommt, ist eine Zeit von der Herausforderung, eine Zeit von ganz, ganz schwierigen Kämpfen. Also die Dunkelheit in dem Brunnenschacht wird dich jetzt begleiten für die nächsten Jahre. Und dann fängt so eine Abwärtsspirale an im Leben von Josef. Er kommt dann, wird dann an einer ismailitischen Sklavenhändler verkauft, er kommt auf Ägypten, wird jetzt Sklave beim Potiphar, beim Höchsten von der Leibwach. Und dort ist er lang Sklave und arbeitet gut, dann wird er erhoben und über die anderen Sklaven gesetzt, weil er eben so gut ausgesehen hat wie dem Vöterli vorher, ist dann die Frau von seinem Herr, hat mit ihm schlafen und der Josef ist immer wieder gestanden und irgendwann, als er ihr x-mal einen Korb gegeben hat, ist sie so hässig geworden, dass sie das Ganze getrüllt hat, aus der Verletzung, aus der Wunde, gesagt hat, er hat mich belästigt, er hat mit mir schlafen und er ist ins Gefängnis gerührt worden. Und du merkst, der Mann, der zuerst verhätschelt worden ist, ist jetzt in ganz elementaren Kämpfen in seinem Leben. Und ich weiss nicht, wie es in deinem Leben steht. Es mag sein, dass du schwierige Erfahrungen gemacht hast, vielleicht auch im Erwachsenenalter. Es mag auch sein, dass du sogar in der Kindheit vielleicht sexuell missbraucht worden bist. Etwas, was leider viel zu häufig vorkommt in unserem Land. Immer noch. Statistiken sind erschreckend. Und du bist vielleicht an einem Punkt in deinem Leben, wo du dich mega gut mit dem Josef kannst identifizieren kannst. Vielleicht hast du sogar, ich meine, der Josef ist ganz unschuldig in diesem Gefängnis gelandet. Er hat ja alles richtig gemacht. Und so ist es doch bei Kindern oft auch. Die sind ja unschuldig, die können ja nichts dafür. Und sie müssen mega leiden. Kinder leiden zum Teil schon im Mutterleib. Hast du gewusst, wenn wir beim Ukraine-Konflikt sind, ganz etwas Tragisches, dass ja ganz ein grosser Teil der Leihmütter sind ja in der Ukraine. Weil es in der Schweiz, Deutschland und so verboten ist. Da tut man den Mann gibt dann seine Samen und dann schickt man sie in die Ukraine und dann trägt es eine Mutter aus. Und hast du gewusst, dass einige Eltern ihre Kinder nicht mehr abholen in der Ukraine, weil sie sagen, die sind traumatisiert vom Krieg und wir möchten kein Kind, das traumatisiert auf die Welt kommt. Das ist mega krass, oder? Weil man weiss, dass man, und das Kind ist das unschuldigste Wesen, das es gibt auf dieser Welt. Das ist uns ja klar. Und der Josef ist auch, er ist doch kein Kind, aber er ist total unschuldig. Er hat nichts dafür für die ganze Geschichte. Und dennoch landet er dort im Knast. Und im Knast lernt er zwei Männer kennen. Der eine war der Mundschenk vom Pharao, der andere der Bäcker. Beide haben schlecht geschlafen und beide einen Traum. Und der Traum beunruhigt sie und sie kommen mit dem Traum zum Josef. Und jetzt passiert Folgendes. Es ist Gottes Sache, sagte Josef, Träume zu deuten. Erzähl mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Warum habe ich den Vers ausgewählt? Der Josef hat den Glauben an Gott nicht verloren. Im Brunnenschacht, auf dem Sklavenmarkt und im Gefängnis, er hat den Glauben an Gott nicht verloren. Und oftmals, wenn wir schwierige Erfahrungen gemacht haben, in der Kindheit oder auch als Erwachsene, verlieren wir den Glauben an Gott. Und ich habe das auch gemerkt, als mein dritter Sohn, der Janis, gestorben ist. Wir haben das auch miteinander dann angeschaut. Wir mussten so wie zwei Entscheidungen treffen, Rebecca und ich. So nach dem Tod von Janis. Wir haben so gesagt, die erste Entscheidung ist, wir möchten Gott nicht mehr anklagen, sondern wir möchten Gott wieder vertrauen. Und die zweite Entscheidung ist, wir möchten am Verlust nicht zerbrechen, sondern an ihm wachsen. Und das sind Entscheidungen, die Josef irgendwo auf eine Art auch getroffen hat. Wir spüren hier einen Mann, der nach wie vor irgendwo an dem Gott festhält und sich von dem Gott brauchen lässt. Und das ist mein mega, mega Wunsch für dich. Manchmal übertragen sich Verletzungen in unserem Leben direkt auf Gott. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Und dennoch, es geht uns besser, wenn wir an dem Kreuz an Jesus festhalten und wenn wir uns auf den Heilungsprozess, den wir später noch ein bisschen genauer werden, anschauen, einlassen wollen. Der Josef war dann im Gefängnis und ein bisschen später hat dann auch der Pharao einen Traum. Und auch er ist unruhig und weiss nicht, wie man den Traum deutet und sagt, einer, hey, im Gefängnis gibt es einen hebräischen Sklav, der kann Träume deuten. Und dann sagt der Pharao, komm, bringen. Und dann tut der Josef die Träume deuten, sagt, es wird 7 Jahre Überfluss geben, 7 Jahre Hungersnot. Und dann sagt der Pharao, was soll man machen? Dann sagt er, setz einen weisen Mann ein, der in den 7 Jahren Überfluss 20% von der Weizen auf die Seite tut, damit man dann, wenn die Hungersnot kommt, genug zu essen hat. Und dann sagt der Pharao Folgendes. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Hey, der Josef, Sklavenmarkt, Brunnenschacht, Gefängnis. Irgendwie hat er an seinem Charakter geschaffen. Seine traumatisierende Kindheit oder die traumatisierenden Erlebnisse, sein Verhätscheltsein, sein Mobbing durch Brüder, haben ihn zu einem stärkeren Mann gemacht. Er war zwar ein Opfer, aber schlussendlich hat Gott ihn können brauchen und er ist zum zweithöchsten Mann aufgestiegen. Ich möchte das Ganze mal zeigen anhand von einem Beispiel. Ich bitte mal, Carina und Miriam, kommen doch mal rein. Wir haben heute ein paar statistische Schauspieler da. So ist das die Statistik. Genau, geben wir ihnen doch einen Applaus. Carina, darfst du mal da stehen. Miriam, doch ein bisschen näher zum Kreuz. Und sie haben sich weiss und schwarz angelegt. Weiss steht heute für eine gute Kindheit. Ich weiss, du hast nicht nur eine einfache Kindheit gehabt, gell, Carina, überhaupt nicht. Aber heute stehst du einfach für das Beispiel von einer gesunden, guten Kindheit. Und Miriam, schwarz angelegt, sie steht für eine schwierige Kindheit. wo auch in welchem Bereich auch immer. Oder? Und Miriam und Carina sind beide Teil von unserer Kirche, vom ICF. Und mit der Carina müssen wir jetzt nicht in einen Mega-Prozess, weil sie hat jetzt einfach eine gesunde Kindheit, zumindest in dem Theater, wo ihr spielt. Oder? Aber Miriam kommt zu unseren Kirche und wir merken einfach, sie hat eine schwierige Kindheit, was machen wir? Wir versuchen, Miriam zum Kreuz zu bringen. Weil was passiert am Kreuz von Jesus? Vor einigen Jahren, ich habe das am Karfreitag schon erzählt, ich hätte es schon fast vergessen, aber ich habe mir den Zeitungsartikel wieder in die Hand gedruckt. Ich war effektiv mal auf der Titelseite von der Zuger Rundschau. Das bin ich, und zwar hat mich ein Journalist interviewt, was ist eigentlich an Ostern passiert. Er hat mich interviewt und einen katholischen und einen reformierten Pfarrer. Und ich bin dann auf die Titelseite gekommen mit dem Titel «Der einseitigste Tauschhandel der Geschichte». Und meine zwei Kollegen haben es noch ganz klein auf die Seite 3 geschafft. Sorry, nicht abschätzig, gell? Ich bin jetzt lieber auf der Seite 3, persönlich. Genau. Aber es geht mir um den Titel. Was ist an Ostern passiert, der einseitigste Tauschhandel der Geschichte? Normalerweise, wenn du einen Tauschhandel machst auf Ricardo, eBay, Tutti, du bietest etwas an, jemand bezahlt, das ist ein fairer Deal, beide haben etwas davon. Aber was im Kreuz passiert, ist sehr einseitig. Und ich möchte dir mal zeigen, was für ein Tausch passiert. Miriam, mit ihrer schwierigen Kindheit, sie darf einen Tausch machen am Kreuz. Ich habe ein Blatt für dich, was interessiert, kann nachher zu mir, kann es dir gerne geben. Der erste Tausch ist, statt einem geistlichen Tod, einem ewigen Tod, darfst du geistliches Leben bekommen. Jesus gibt dir ewiges Leben. Dann heisst es auch, dass wir durch seine Wunden geheilt werden sind. Du darfst deine inneren Verletzungen zu Jesus bringen und er gibt dir Gesundheit. Dann heisst es, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Du darfst deine Trauer, deinen ganzen Frust zu Jesus bringen und du wirst Freude bekommen. Dann heisst es, du darfst einen inneren Reichtum bekommen, statt die innere Armut. Also deine schwierige Kindheit hat dich irgendwo in eine innere Armut geführt, weil es hat ja immer auch dann, natürlich, das nimmst du auch mit, oder? Fürs Erwachsene sein. Und da heisst es, ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Dann darfst du deine innere Unruhe, dein Getriebensein, das auch aufgrund von deiner schwierigen Kindheit da ist, abgeben und darfst inneren Frieden erlangen. Dann darfst du deine Schuld, die du auf dich geladen hast, das ist das Gemeine, oder? Ein Kind ist unschuldig, macht schwierige Erfahrungen und daraus werden Muster, die sündig sind. Und diese Schuld darfst du abgeben und du empfängst Vergebung. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Dann darfst du deine Gefangenschaft, deine schwierige Kindheit hat dich irgendwelche Gefangenschaften, Abhängigkeiten gebracht. Darfst du abgeben und sie ersetzen durch die Freiheit von Jesus. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und der Fluch, der kommt, es gibt ja auch aufgrund von Generationen gibt es auch Sünden, Generationensünden. Es gibt einen ganz spannenden Videopodcast, den wir auch auf der ICF Zentralschweiz YouTube haben. Kannst du gerne nachlesen oder nachschauen, wenn dich das interessiert. Das war letzten Oktober über Generationensünden. Also du darfst deinen Fluch abgeben und darfst den Segen von Gott empfangen. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst, als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Und natürlich ist das nicht etwas, Miriam geht einfach mal ein ins Kreuz, nach dem Eis auf 3 Minuten und alles ist gut. Es ist ein Prozess, wo wir immer wieder miteinander ins Kreuz gehen, wo deine Small Group mitarbeitet, deine Freunde. Und du jetzt persönlich gehst oft in die Obi-Community, dann würde auch die Obi-Community für dich einstehen und so weiter. Oder? Das gehen wir miteinander. Und was passiert? Und jetzt darfst du die weißen Kleider anlegen. Durchs Kreuz gibt es eine Heilung. Und schlussendlich haben wir nicht nur Carina, die weiss gekleidet ist, sondern auch Miriam, die weiss gekleidet ist. Genau. Dürfte ich noch umziehen, dürfte ein bisschen hinterher stehen, weil wir brauchen sie nochmal. Sie kommen gerade nochmal. Ihr Auftritt ist noch nicht fertig. Genau, aber gerade für den Moment gut. Und das ist ja das, was der Josef gemacht hat. Das Kreuz hat es noch nicht gegeben, es ist noch nicht gestorben, aber irgendwo ist eine Versöhnung passiert in seinem Leben. Und dann, als er Vizepharao wird, bekommt er eine Frau. Und mit der Frau zeugt er 2 Kinder, Manasse und Ephraim. Und Manasse bedeutet, wir haben es auch hier auf dem Screen, es bedeutet, der vergessen lässt. Also im Kreuz ist heilig. Gott hat Josef die schwierige Kindheit vergessen lassen und ihn mit Segen überhäuft. Und Ephraim bedeutet fruchtbar. Das ist ganz typisch jüdisch. Das eine geht zurück, der, der mich in der Vergangenheit vergessen hat, und das andere geht gegen vorne. Der, der fruchtbar macht. Der Josef ist kein Opfer mehr, sondern er ist ein Sieger. Und als Nachfolger von Jesus sind wir kein Opfer. Es mag Leute da drin haben, aber der Podcast hat, die ganz schwierige Kindheiten hatten. So wie im Theater gespielt von Miriam, sie ist jetzt weiss gekleidet. Es gibt kein Opfer. Jesus ist das Opfer. Jesus ist Opfer gestorben und wir dürfen leben. Und bitte verfang dich nicht in einer so Opfermentalität, ich bin ein Produkt von meinen Umständen. Nein, bist du nicht. Auch wenn deine Kindheit noch so schwierig ist, bei Jesus am Kreuz ist ein Tausch möglich. Und du darfst leben. Und du darfst in die Freiheit hineinkommen. Er lässt vergessen, er macht dich fruchtbar. Genau. Gehen wir noch mal kurz zurück, wo der Pharao den Josef holt. Aus dem Gefängnis. Dort heisst es, sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich und jetzt zog neue Kleider an und trat vor den Pharao. Können wir noch mal das Bild haben von unserem asiatischen Foto, Josef? Da kommt das zweite Mal vor. 14 Jahre, schätzt man, ist die Zeit gegangen, genau weiss man es nicht, wo der Josef Kleider abgerissen worden sind und jetzt zieht er neu an. Als ein Zeichen, wir gehen in eine neue Zukunft. Und Miriam hat ihre Altlasten können ablegen am Kreuz und sie zieht neue Kleider an. Und das zeigen wir auch im Akt von der Taufe. Jetzt aber ist die Geschichte immer noch nicht fertig, es geht immer noch weiter. Der Josef dürfte ja noch Groll haben gegenüber seinen Brüdern, könnte man annehmen. Sie haben schließlich das Gewand abgezogen, in Brunnenschlacht geworfen und ihn verkauft. Und tatsächlich, seine Brüder kommen auf Ägypten, weil die Hungersnot trifft auch Kanaan, wo sie wohnen. Und plötzlich stehen sie vor dem Josef und betteln um Korn. Und dann kommt ein bisschen Spiele hier und her. Aber am Schluss passiert Folgendes. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, 1. Mose 45, Vers 5. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Der Josef ist versöhnt. Ich habe 3 Berichte gelesen von Psychologen, habe ich gesagt, vor allem Psychologinnen über Kindheit. Alle 3 sagen, eine Versöhnung brauchst du immer. Alle 3 parallel. Sagen, es gibt eine Versöhnung, die brauchst du immer, das ist die mit deinen Eltern. Du kannst deine Kindheit nicht hinter dir lassen, wenn nicht eine Versöhnung passiert mit deinen Eltern. Josef war anders, seine Eltern waren ja gut, zu ihm hat eine Versöhnung gebraucht mit den Brüdern. Aber ganz, ganz entscheidend, weil immer sagen mir die Leute, ich kann nicht versöhnen, meine Eltern waren so böse zu mir. Wenn sogar die weltlichen Psychologen das sagen und die Bibel sagt sowieso, dann wird etwas dran sein, es braucht eine Versöhnung mit deinen Eltern. Klar, die eine Psychologin hat geschrieben, vielleicht, wenn natürlich so eine grosse Distanz ist deinen Eltern, dann bist du vielleicht wirklich nicht fähig für ein persönliches Gespräch, aber schreib mir zumindest einen Brief und lade irgendwie in den Himmel auf mit einem Ballon oder so. Klar, besser ist es persönlich, vielleicht sind sie auch schon tot, aber es braucht irgendeine Art von Versöhnung mit den Eltern, wenn du frei werden willst von deiner Kindheit. Und ich hatte so eine glückliche Kindheit, so gute Eltern und gleich, ich habe auch nicht alles gut gefunden. Es gibt auch Sachen, die mache ich heute bei meinen Kindern anders. Und obwohl ich so eine glückliche Kindheit hatte, hat es auch einen Punkt gegeben, wo ich irgendwo eine Versöhnung einfach auch mit meinem Vater zusammen, es ist nicht schwierig, es ist nicht kompliziert, aber einfach eine einfache, kurze Geschichte, wo ich gemerkt habe, ich brauche auch eine Freiheit in meinem Bereich. Es braucht eine Versöhnung. Und wir nehmen den Josef vor als einen versöhnten Mensch. Und jetzt möchte ich dir noch etwas anderes zeigen. Michaela, komm doch mal vor. Wir haben jetzt hier Carina und Miriam, sie sind durchs Kreuz durch erneuert. Jetzt könnt ihr noch mal ein bisschen vorkommen, könnt ihr noch mal durchs Kreuz. Und jetzt kommt Michaela mit dem ganzen Last, was sie erlebt hat in ihrem Leben. Sie kommt in unsere Kirche, wird ein Teil und sie findet irgendwie Anschluss bei ihnen zwei. Du darfst mal auf sie zu, auf sie umarmen und sagen, hey, ich gehöre jetzt auch zu euch, oder? Und jetzt brauchen wir jemanden, der Michaela ans Kreuz führt. Jemanden, der sie an der Hand nimmt. Wo der gleiche Prozess durchgeht, wie wir mit Miriam schon bereits durchgemacht haben. Und jetzt ist eben ein wichtiger Punkt. An wer wird sich Michaela wenden? An Miriam oder an Carina? In dieser Geschichte hat Miriam, weil Miriam sie versteht. Und was ich mit dem sagen will, ist, auf deinem Mist in deinem Leben wachst zu Dünger. es Gott kehrt etwas. Klar, du wirst auch mit der Carina gut haben, wirst mit ihr gut essen und so weiter. Aber als Kreuz führen wird dich schlussendlich Miriam. Carina wird im Hintergrund beten, sie wird für dich da sein. Aber Miriam ist doch eine gleiche Geschichte. In unseren Kirchen kommen die Leute, die sind in einer Scheidung. Ich persönlich bin nicht geschieden und ich habe es überhaupt nicht vor. Weil Rebecca und ich, wir haben uns mega gerne. Es sieht gut aus bei uns. Aber wir haben bei uns Leute, die durch eine Scheidung durch sind. Und ich würde die Person mit so jemandem connecten. Logisch, ich kann auch für sie beten. Ich bin ein geistlicher Leiter, ich habe eine gewisse Autorität. Biblisch gesehen ist keine Frage. Aber wirklich an der Hand nehmen und begleiten muss so eine Person auch jemanden, der durch eine Scheidung durch ist. Dort ist eine Autorität. Natürlich nur, wenn die Person versöhnt ist. Wenn sie verbittert ist, tue ich sie auf keinen Fall verbinden. Sonst ist es ein Eigengoal. Oder? Wenn Miriam immer noch schwarz angelegt, dann würde ich schauen, dass ich mich gut fernhalte. Schon nicht, habe ich nicht im Griff. Aber ich würde sagen, aber eine versöhnte Miriam ist der grösste Segen für Michaela in diesem Leben. Und darum, eben, und ich kann das Bild dort haben, was kannst du mal bringen? Das Bild vom Misthaufen. In der Miriam, in ihrem Leben, war ein Misthaufen. Und was ist daraus geworden? Das nächste Bild. Der Dünger. Also aus dem Mist von ihrer Kindheit wird der Dünger für das Leben von der Michaela. Und sie darf Michaela das Kreuz führen und auch Michaela darf in die Reinheit hineinkommen. Hey, danke euch vielmals. Ihr dürft wieder an Platz. Sehr hilfreich. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers in dieser ganzen Geschichte. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Die ganze Clan kommt dann auf Ägypten, weil in Ägypten ist genug Nahrung und der Pharao sagt, bringt es, kommen dann 70 Leute mit Kindern und Grosskind, die 12 Kinder mit ihren Frauen und der Clan von 70 Leuten kommt auf Ägypten. Und eines Tages stirbt der Vater Jakob. Und dann kommen die Brüder nochmal richtig Angst über. Sie sagen, hey, vielleicht hat uns der Josef nur nicht umbringen lassen, weil unser Vater noch gelebt hat. Und dann schicken sie ihm eine Nachricht und sagen, bitte lass uns auch weiterhin nicht umbringen. Und dann, jetzt musst du den Vers hören, es ist genau die Theorie vom Misthaufen und dem Dünger. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich so vielen Menschen das Leben retten. Also verstehst du, das ist viel mehr als einfach, der Josef ist versöhnt mit einer schwierigen Kindheit. Er ist zum Segen geworden für ganz viele Menschen. Und Miriam, die ihre schwierige Kindheit ans Kreuz bringt, durch einen ganz schmerzhaften Prozess, und ist natürlich auch begleitet, oft von seelsorgerlichen, christlichen Therapeuten und so weiter, je nach Intensität von dieser Schwere von der Kindheit. Sie wird nicht nur an den Punkt kommen, wo sie irgendwann sagen kann, hey, es ist wieder okay, Gott hat vergessen lassen. Das ist Manasse, sondern es ist Ephraim, sie wird auch fruchtbar. Sie wird Frucht bringen für andere. Darum ist es wichtig, dass wir eine Kirche sind für zerbrochene Menschen. A, dass wir sie heilen können, aber B, dass wir Kompetenzzentren haben, wo wieder andere heilen können. Weil sie in diesem Bereich mehr Autorität haben. Ich oder meine Frau und ich, wir haben Autorität, in Menschen zu begleiten, die Kinder verlieren. Weil dort sind wir durch, wir sind versöhnt, es ist ein harter Prozess. Teilweise sind wir immer noch traurig, aber wir sind versöhnt mit dieser Geschichte. Das ist unsere Autorität. Aber hier innen sind ganz viele Menschen, und das ist der Leib von Jesus, die irgendwo einen Misthaufen hatten und Gott macht Dünger daraus. Und das ist die Vision. Also er hat vergessen lassen, ja, das eine, aber er macht dich auch fruchtbar. Komm, steh noch auf und bete miteinander. Dass Gott aus dem ganzen Mist in unserem Leben, hier im ICF Luzern und auch im ICF Altdorf und bei den Leuten, die den Videopodcast schauen in Zukunft, dass Gott aus unserem Mist in unserem Leben darf Dünger machen. Ja, Vater im Himmel, wir legen dir einfach unsere Geschichte an. Wir haben ganz sicher einige Leute hier drin, die würden sagen, hey, ich war so verwöhnt gewesen, ich hatte so eine gute Kindheit gehabt, ich zähle mich auch zu denen. Und wir haben auch einige Leute hier, die ganz viel Schwieriges erlebt haben in ihrer Kindheit. Bis hin auch zu körperlichem Missbrauch, ganz starke Verletzungen, im Väter, die nicht rum waren, Scheidungen und so weiter und so fort. Und wo ganz, ganz viel Schmerzhaftes da ist. Und wir müssen uns nicht einbilden, das hat keinen Einfluss mit unserem Leben. Jeder Psychologe weiss, dass es so prägend ist, was wir in der Kindheit erleben für unsere Zukunft. Aber Jesus, wir bringen dem Mist das Kreuz. Nicht wir sind das Opfer, sondern du bist das Opfer. Und weil du das Opfer geworden bist, dürfen wir leben. Wir bringen das als Kreuz, wir bringen unseren geistlichen Tod als Kreuz und empfangen dein geistliche Leben. Wir bringen unsere Krankheit, unsere Verletzung als Kreuz und empfangen deine Gesundheit. Wir bringen unsere Trauer als Kreuz und empfangen deine Freude. Wir bringen unsere innere Armut als Kreuz und empfangen deinen inneren Reichtum. Wir bringen unsere innere Unruhe als Kreuz und empfangen deinen inneren Frieden. Wir bringen unsere Bestrafung als Kreuz und empfangen deine Vergebung. Wir bringen unsere Gefangenschaft als Kreuz und empfangen deine Freiheit. Und wir bringen unseren Fluch als Kreuz und empfangen deinen Segen. Amen.